Guten Abend, guten Tag, wunderschönen Mittag, egal wann ihr uns hört. Hier ist hoffentlich euer Lieblings-Science-Fiction-Podcast Future Limited, wie immer mit Jochen Dreyer und Max von Malotki. Und ihr wisst, wir reden ja häufig genug über unsere Bücherstapel, aus denen wir dann so Jenga-mäßig irgendwo ein Buch rausziehen, das wir vielleicht das nächste Mal besprechen könnten. Und diesmal war eigentlich von vornherein klar, muss ich sagen, es war von vornherein klar, welches Buch das sein würde. Das Buch hatte quasi schon den Stempel drauf, das muss als nächstes dran, weil vorne drauf auf dem Cover war ein Wolf. Und wenn ich von Jochen Dreyer eins weiß, dann, dass er der größte Wolf-Fan, ich würde sagen, mindestens Ostdeutschlands ist, oder? Also mindestens.
Ja, also Tag übrigens, aber das ist ja wahrscheinlich juristisch nicht ganz perfekte oder nicht ganz zu haltende Aussage. Ich weiß aber zumindest, dass es hier in Ostdeutschland, mindestens aber in Sachsen und Brandenburg, in den Ostgebieten des Ostens, sehr viel mehr Wolfsgegner gibt, als in meinem Herzen Platz finden.
Und, also warte, für alle, die dich nicht so gut kennen, optisch gesehen, man muss sagen, du trägst immer, wenn man dir begegnet, trägst du immer ein Kleidungsstück, also fast immer, außer nachts, da hat er so einen Strampler an mit einem anderen Motiv, aber egal, fast immer ein Wolf-Motiv auf deiner Kleidung, oder?
Ja, ich habe wirklich viel Kleidung mit Wolfsmotiven drauf und es ist aber manchmal auch sehr zurückhaltend. Es kann auch manchmal ein ganz, ganz kleiner Wolf sein, den man fast gar nicht sieht auf einem T-Shirt und das ich dann vielleicht fast in seriösen Situationen tragen kann. Und es ist ganz selten, dass das typische Flohmarkt Airbrush-Ding.
Ja, ich finde es total beeindruckend, weil wirklich Jochen Dreyer hat eine Sammlung und der kommt ja, Jochen ist ja so mimisch manchmal ein relativ zurückhaltender Typ und der kommt einem dann entgegen und trägt einfach ohne Kommentar schon wieder ein anderes Wolfs-T-Shirt oder ein Wolf-Pulli und ich denke mal so, what the fuck, Bro, wie viele hast du denn davon? 80.000?
Ja, sind gar nicht so viele. Aber also eigentlich ist das auch echt gefährlich, ne? Also so ein Spleen sozusagen irgendwann, ich mag Wölfe, führt ja dazu, dass du irgendwann extrem viele Sachen mit Wölfen hast, weil die ständig Leute was mit Wölfen schenken, weil sie, ne?
Und, ja klar, sicher.
Und so,
ist sure shot, ne?
Ja, aber eigentlich auch nicht, weil ich will ja gar nicht überall Wölfe haben. Ich möchte halt nur extrem schöne Wölfe manchmal auf meiner Kleidung tragen, weil ich das ein ästhetisches Tier finde, weil ich es ein schönes Tier finde.
Ja.
Aber ich bin jetzt auch nicht der größte Wolfskenner aller Zeiten, ja? Also so, ich weiß bestimmt mehr darüber als, weiß ich nicht, als über Eichhörnchen, aber finde es halt einfach ein schönes Tier. Es ist halt leider Wolf geworden und nicht ein Papagei.
Ich stelle mir vor, dass aufgrund dieses Spleens irgendwann in der Vergangenheit, wenn du älter bist, dann ist das so, ja, und irgendwann war ich dann von den anderen auch so festgelegt, dass sie mir nur noch Wolfsachen geschenkt haben, obwohl ich Eichhörnchen eigentlich viel lieber mochte, aber das konnte ich irgendwann nicht mehr sagen.
So stelle ich mir das vor, es gibt tatsächlich eine Person, die ich tatsächlich auch ziemlich gerne mag, die einfach mal einen ganz guten Schritt gemacht hat. Und zwar wurde mir ein T-Shirt geschenkt, wo ein Rabe drauf war, ein Rabenvogel, so quasi eine Silhouette. Und da muss man natürlich wissen, dass die Raben öfter sehr eng zusammenleben mit Wolfsrudeln und sich gegenseitig helfen, Raben auch mit alleinlaufenden Wölfen und sowas zusammenarbeiten und so gegenseitig sich Futter zeigen. Und das war mal ein interessanter Schritt, ja, zu sagen sozusagen, krass, da weiß ich, dass es einen Zusammenhang zum Wolf gibt, aber ich kann endlich mal ein anderes Tier auf meinem Shirt tragen. Ja, fand ich ganz okay.
Raben von der Coolness, ne, also Raben vom Coolness-Grad, stelle ich mir übrigens auch immer so wie so Tiere vor, die dann mit den Wölfen zusammen irgendwo sitzen. Die Raben rauchen immer eine. Ne? Also, so, weißt du, so haben so eine Zigarette, ich weiß nicht, wie sie die dann halten, ich glaube, das ist relativ schwierig, dann physiologisch gesehen, aber die haben auf jeden Fall eine Zigarette und sagen immer, Alter, glaubst nicht, was mir gestern passiert ist, ich fliege da so lang und der Wolf so, du fliegst so lang, ich fliege da so lang und ich beobachte was, erzähl. Und dann sind das immer die Typen, die den Wölfen die coolen Geschichten erzählen, von oben, die Welt von oben. Eigentlich auch eine nette Synergie, ne? Die sehen das von oben und die anderen so ein bisschen so, ich streife so durchs Unterholz, oh, interessant. Wirklich eine nette Kombi.
Hey, ohne Scheiß, ich denke, dass sie deswegen auch irgendwann mal zusammengefunden haben. Es ist tatsächlich eine ganz praktische, also es ist Reconnaissance
Ja, die waren ja auch die anderen Tiere. Das ist ja wirklich so. Also wenn du durch den Wald läufst, dann weißt du Bescheid, die haben dich dann gesehen. Ne? Mensch, sagt er dann wahrscheinlich oder so. Ähnlich.
Ja, oder halt.
In der Vogelsprache.
So. Ja, okay. Also es musste dieses Buch sein. Ja, also ne, es ist, sagen wir mal, es hat sehr dafür gesprochen. Es hat aber auch dafür gesprochen, dass es tatsächlich ein super aktuelles Buch ist. Und wir gesagt haben, ey komm, weißt du was, wenn wir das erste Buch nach unserer langen Pause, die ja jetzt schon beendet ist, die lange Pause, dann besprechen wir gleich mal ein Buch, das jetzt nicht so super lange her ist. Und jetzt sagen wir
das
vielleicht
auch... Das ist wirklich
top aktuell. Es ist super top aktuell. Ja. Ja, es ist so top aktuell, dass man tatsächlich sagen muss, wir lesen so langsam nicht. Wir sagen jetzt aber auch mal den Titel, und zwar ist es Far From the Light of Heaven von Tate Thompson. Und es kam raus am 26. Oktober des letzten Monats. Komische Formulierung, aber ein Wolf hätte sie verstanden. Und... Tate Thompson ist tatsächlich, also bei mir zugegebenerweise, obwohl ich andere Bücher von ihm besitze, aber sie noch nicht gelesen habe, ist es das erste, was ich von Tate Thompson lese. Vielleicht ein bisschen Hintergrundinfos zu diesem doch tatsächlich sehr spannenden Schriftsteller. Der ist in London geboren zu nigerianischen Eltern, also heißt Yoruba-Eltern, aus der Ethnie der Yoruba, und ist dann mit 7 wieder zurück nach Nigeria gegangen und hat da studiert, Medizin, Anthropologie, und 98 dann wieder zurück nach Großbritannien und ist dort Psychiater. Und 2005 erst hat er wirklich angefangen, zu Kurzgeschichten und Novellen zu veröffentlichen. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das halt sozusagen, das ist so seine zweite Karriere. Ja? Also der hat eigentlich schon einen Beruf und hatte das erst sehr viel später jetzt angefangen. Und ist damit,
wenn ich dazu was sagen darf, ist damit erfolgreich geworden. Ist damit erfolgreich geworden, das stimmt. Wenn ich dazu was sagen darf, weil ich ein interessantes Interview mit ihm gelesen hatte in der Locus, das ist so eine Science-Fiction-Zeitschrift. Er hat ja nun, was du sagst, sehr erfolgreich eine Trilogie geschrieben, diese Rosewater-Trilogie, die auch super bekannt ist. Deswegen mit Tate Thompson werden wir euch jetzt wahrscheinlich kein Autor sagen, wo ihr sagt, oh, interesting, never heard of him. Der Typ ist bekannt. Wir haben jetzt beide Rosewater nicht gelesen. Ich mache das manchmal auch deswegen nicht, weil ich dann denke, so, habe ich irgendwie verpasst, und jetzt in eine Trilogie einsteigen kostet natürlich super viel Zeit, und wir wissen, wir wollen für euch natürlich auch Neues entdecken, und deswegen fand ich es interessant, dass er jetzt mal in einem anderen Universum quasi oder mit einem anderen mit einer anderen Geschichte dahinter liegend, was geschrieben hat und man sozusagen neu einsteigen kann. Und das, was ich spannend fand, war, er berichtet halt darüber, und ich glaube, so geht es aber jedem Autor, dass er natürlich immer gerne geschrieben hat, und aber irgendwann auch nicht mehr wusste, will ich das überhaupt, lohnt sich das, wollen die Leute mein Zeug lesen, braucht es nun ausgerechnet meine Stimme, ist das überhaupt so besonders, was ich da schreibe, ja, ich bringe da so diesen Afrofuturismus so ein bisschen mit rein, aber ja, ist es das, wird das gebraucht, etc. Und dann hat er aufgehört, Fiktion zu schreiben, und hat einfach nur noch so wie ein Tagebuch geschrieben und meinte so, hat mir für mein Seelenleben eigentlich gereicht. Und dann hat er für irgendeine Kurzgeschichte einen Preis gekriegt, oder nee, nicht einen Preis, ich glaube, er ist dann in irgendeiner Anthologie gelandet, wo man gesagt hat, möchtest du damit drin sein? Und dann hat er gemerkt, offensichtlich scheint es doch irgendwie eine Relevanz zu besitzen, sonst würde man mich da ja nicht reinpacken. Und dann ging es für ihn so richtig los, und dann hat er damit angefangen. Das fand ich total spannend, muss ich sagen. Ja, also auch so zum Thema, weißt du, man sieht die immer so als so Riesentypen, die mega erfolgreich sind. Das ist es nicht. Jeder kämpft sich da irgendwie hin, ne? Auch die ganz Großen.
Also er ist schon ein bekannter Schriftsteller, aber er ist natürlich jetzt nicht einer der Größten irgendwie. Aber was halt, wie du schon meinst, ne, dieser Afrofuturismus, der mit reinbringt, oder anders, diesen afrikanischen Blickwinkel, den westafrikanischen Blick, den er reinbringt, dadurch, dass er halt auch natürlich die Yoruba-Kultur seiner Eltern und von ihm selbst kennt und es auch wirklich reinbringt in seine Geschichten, gleichzeitig aber auch tatsächlich die europäische oder britische Kultur sehr gut kennt und sich damit, glaube ich, auch sehr auch identifiziert, ist es, ich glaube, das ist genau das, was er so gut in diesen Büchern zusammenbringt, häufig, und was mir auch, kommen wir noch hin, sehr gut gefallen hat bei Far From the Light of Heaven.
Ja, vielleicht können wir mal kurz sagen, das klingt sehr theoretisch jetzt wieder und ne, so Kultur, Background etc. Far From the Light of Heaven ist eigentlich eine sehr spannende Geschichte, ein sehr spannender Page-Turner, wenn man so will. Ja, und deswegen hat er uns echt auch gut gefallen. Konnte man so runterlesen. Es geht ganz grob, wir wollen nicht zu viel verraten und auch nicht zu viel spoilern diesmal, weil es so Turning Points in der Geschichte gibt und ab da sollte man auf jeden Fall nichts mehr drüber erzählen. Aber es geht eigentlich um so eine junge Kapitänin ist sie noch nicht, sondern sie ist, glaube ich, irgendwie erster Mat.
Ja, sie ist, doch, sie ist Kapitänin. Sie ist Kapitänin, aber sie ist erster Mat, weil der Kapitän oder Kapitänin, müsste man tatsächlich hier genderlos sein, ist immer eine Schiffs-KI.
Ja, sie ist als Mensch quasi erstmal so dabei. Merkt man auch, sie fängt gerade erst an und das ist so der erste richtige große Job. Und sie soll ein Schiff da quasi begleiten. Wir reden von interstellarer Raumfahrt in diesem Buch und wir reden von Kolonien, die es gibt im Weltraum und wir reden vom Transport von so Menschen in so einer Art Hypersleep, ne? Also das gibt es halt auch. Und dann reden wir in diesem Buch eben von einer Katastrophe, die passiert, Jochen.
Genau, also das, was nie passiert, passiert natürlich immer, wenn es entspannt werden soll. Und zwar gibt es halt die, ja, der Captain des Schiffes, die Ragtime, das so heißt das Schiff und so heißt auch die KI, hat offenbar Probleme. Und es gab Mord.
Entschuldigung, Herr Dreier, ja. Unsere KIs haben niemals Probleme.
Ganz genau,
niemals.
Das wird immer gesagt. Ne? Deswegen macht das auch kein Menschen. Menschen machen Fehler, KIs machen keine Fehler. Und natürlich wacht sie auf und sie reagiert nicht mehr so, wie sie eigentlich reagieren sollte, auf die Befehle nicht mehr so richtig, spricht nicht mehr so richtig mit ihr. Sie wird plötzlich als Kapitänin, als Captain angesprochen, weil die Schiffs-KI offenbar halt dazu nicht mehr fähig ist. Es ist nur so eine abgespeckte KI-Version nur noch da, die so ganz einfache Befehle nur noch ausübt und versteht. Und tatsächlich sind von ihren fast 1000 im Schlaf liegenden Passagieren tatsächlich welche ermordet worden. Und zwar in kleine Stücke gesägt, findet sie die alle. Und das, wo sie doch gerade über diesem Planeten angekommen ist, wo die Kolonie ist, Bloodroot, wo sie ankommen soll und eigentlich landen soll. Und dann meldet sie das und dann kommt ein Detektiv hoch mit seinem Roboter-Kollegen und untersucht das Ganze denn, was da passiert ist. Und da läuft das Ganze, nimmt da so seinen Weg. Und es ist wirklich, also wie du schon gesagt hast, ich versuche das jetzt so ein bisschen zu umschreiben, aber es ist wirklich spannend. Es wird aus verschiedenen Positionen immer erzählt. Man wechselt immer mal von Shell, der Kapitänin, dann zu Rashid Finn, das ist der Detektiv, der von dem Planeten hochgeschickt wird. Salvo ist der Android-Roboter, der halt so ein bisschen ihn unterstützt. Also es wird immer
Artificial
so ein bisschen,
sagen
wir. Genau, ja, genau. Ja. Und warum, ja. Um nur noch mal kurz darauf zurückzukommen, auf irgendeiner Art und Weise ist ein Wolf an Bord gekommen. Ja. Das ist halt irgendwie ist da auch noch ein Wolf. Ja.
Deswegen ist er auf dem Cover auch drauf und ist natürlich der Trigger gewesen. Der spielt gar nicht so eine riesengroße Rolle, aber ist natürlich ein Moment, ich sag mal, wo man so denkt, Sekunde mal, ich bin hier im Weltraum, ich habe 31 Tote von den anderen Leuten, die hier eigentlich noch liegen sollten, sind die tot, die sind irgendwie zerstückelt, hat so ein bisschen Horrorelemente auch, muss man sagen, also wenn man sowas nicht so gut verträgt, sollte man ein bisschen vorsichtig sein und dann steht einem auf einmal ein Wolf gegenüber, in Space, ja. Man merkt, das ist so eine, hat einen sehr so überraschungslastigen Stil, dieses Buch. Also man wird immer wieder konfrontiert mit so Oh-Shit-Momenten, was es sehr, sehr stark in Bewegung hält. Wenn ich aber an der Stelle auch direkt anbringen dürfte, was manchmal auch so ein bisschen wirkt wie, okay, 10 Minuten Lesen sind vergangen, er wird jetzt gleich wieder was aus dem Hut ziehen. Mhm. Ich habe zwischendurch so gedacht, also es ist total spannend dadurch und verliert nie an Tempo. Es ist aber so ein bisschen so, wie, ich habe mal versucht, eine Vergleichsszene zu beschreiben, damit wir den Roman nicht spoilern. Ja? Mhm. Du musst dir vorstellen, es sitzt jemand in so einem Restaurant und trinkt einen Kaffee. Kommt ein Typ vorbei, Und in dem Moment geht der zu nah an dir vorbei, schmeißt dir den Kaffee um. Ja? Du sagst so, ey, du hast meinen Kaffee umgeschmissen. Der Typ, Riesenschrank, sagt so, willst du aufs Maul haben? Dann holst du dir halt noch einen. In dem Moment sagt der Typ am Counter, hey, ist kein Problem, ich mach dir einen neuen Kaffee, legt euch nicht miteinander an. Bevor die beiden sich weiterstreiten können, fährt draußen ein Laster mit Kerosin in einen anderen Lastwagen rein. Es gibt eine Riesenexplosion. Ja? Und die ganze Kreuzung steht still. Alle rennen raus, fragen sich, was passiert ist. Die Feuerwehr kommt. Es gibt einen Stau. Die Polizei will die Leute umleiten. In dem einen Auto sitzen aber 5 Terroristen mit Waffen, die eigentlich einen Anschlag verüben wollten, werden nervös, steigen aus, fangen an rumzuschießen. In dem Moment bricht so eine Hochspannungsleitung zusammen und erschlägt die und die werden elektrocuted. So ungefähr ist dieser Roman, dass du so denkst, Moment mal, vor 5 Minuten habe ich noch einen Kaffee getrunken. What the fuck happened? Ne? Und so ungefähr mit der Dynamik entwickelt sich das.
Ja, und wahrscheinlich wird der Kaffee
lustig, Jochen.
Ja, und genau. Und Tate Thompson würde auf jeden Fall da irgendwie den Dreh hinbekommen, den Kaffee wieder unterzubekommen als kleinen Nebengag oder als irgendwas, was er mit sich rumträgt als Geschichte und was am Ende vielleicht sogar noch eine Rolle spielt. Dass da eine Person als am Anfang eigentlich einen Kaffee trinken wollte. Also das beschreibt es gut, was du gerade versucht hast zu beschreiben. Was er versucht hat zu schreiben, ist einen spannenden Action-Thriller-Space-Roman. Das ist auch das Erste, das wirklich im Weltall spielt. Das erste Mal, dass es wirklich für das erste Buch, wo gereist wird, interstellar gereist wird. Und ich finde, das hat er total gut gelöst, auch so physikalisch. Ja, also es ist fast alles in Microgravity. Was passiert, wenn Dinge kaputt gehen auf solchen Raumschiffen. Das hat mir alles sehr, sehr gut gefallen. Ja, es ist irgendwie nicht zu groß, zu viel. Es ist nicht irgendwie völlig übernatürlich. Ich akzeptiere ja immer solche Sachen wie... Und dann ging da der Tunnel auf und da haben wir irgendwelche Dyson-Elemente genommen und die machen das dann offen und dann fliegt man da durch. Das hinterfragt man ja.
So, wer weiß nicht, wie das funktioniert, ne? Ist doch klar.
Ja, aber es ist ja nicht so kompliziert. Ich will das jetzt hier nicht erklären, weil ich beim Thema bleiben.
Ja, ich weiß. Wir wollten heute auch kürzer sein, deswegen erklären wir das heute mal nicht.
Das lassen wir ausnahmsweise.
Wie das funktioniert. Aber ich finde das spannend.
Ich wollte nur was sagen zu, was neben dem, was du gerade erzählt hast, es ist eine spannende Space-Geschichte, Krimi, Thriller, Action. Und dann gibt es halt von ihm diesen afrofuturistischen Einfluss, diesen Einfluss aus seiner auch bekannten Yoruba-Kultur. Und das finde ich, und das fand ich super angenehm, das ist dort, das ist drin und das ist auch total gut, dass es dort drin ist. Und gleichzeitig ist es nicht zu viel. Das heißt, es gibt immer mal wieder eine Anspielung, es gibt auch eine Raumstation, die heißt Lagos, die mal gegründet wurde von vor vielen, vielen Jahren von quasi Afrofuturisten, die die Erde verlassen haben, gesagt hat, wir schmeißen alles zusammen, wir bauen uns jetzt eine eigene Raumstation. Ja.
Wir legen zusammen und dann...
Ja, genau so hat es beschrieben.
Halt
so
macht,
Hat es auch geschrieben, ja.
Wir nehmen...
Lagos was established by mainly black Afrofuturists. Space is the place. Anspielung auf Sun Ra natürlich. Wir haben, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Afrofuturist, der Jazzmusiker. Und auch ein sehr guter Film. Und das ist halt damit drin und dann deswegen kommen auch Anspielungen auf die Sprache, auf die Kultur immer wieder vor, aber nicht, ich hatte nicht das Gefühl, ich lese hier vordergründig afrofuturistische Literatur, sondern Science-Fiction-Literatur, die immer mal wieder darauf anspielt und das drin hat und das, ich habe das halt super angenehm empfunden, weil ich es dadurch als zugänglich empfunden habe für alle. Ja, also ich weiß nicht, wie die Stil ging, aber
ich fand das
richtig, richtig gut austariert.
Muss ich dir beipflichten, Jochen, ging mir ähnlich. Ich fand es gut gewürzt, aber es war eine gute Mischung. Also es war so, dass immer so ein bisschen was davon drin war, aber es war zum Beispiel genauso viel drin über, christliche Religion. Also der hat sich so aus verschiedenen Punkten, kleinen so kulturellen Backbones immer was genommen. Und das Schöne daran ist, dass wenn man es so spärlich macht und es jetzt nicht so die Hauptgeschichte ist, die sich irgendwo durchziehen würde, kommt es umso mehr casual. Ne, es ist einfach so mit drin. Es ist halt mit dabei und du denkst so, kenne ich nicht. Ah, okay, das bedeutet das und das. Und es ist auch nicht so super auserklärt, sondern es ist einfach mit dabei. Genau. Das mag ich ja eigentlich sehr, sehr gerne. Und die Geschichte ist halt einfach auch, das muss man sagen, sehr sehr spannend, weil er hat das selber auch, er hat so ein Nachwort geschrieben dazu und das war auch schon klar und stand hinten auf dem Buch auch drauf. Es ist eine sogenannte Locked Room Mystery oder eine Locked Room Murder Story, die er schreiben wollte. Es gibt quasi einen Raum, der ist zu. In dem Fall ist es ein Raumschiff und in dem Raumschiff ist was passiert. Leute sind tot, es ist ein Wolf an Bord. Wie sind die Leute gestorben? Warum ist ein Wolf an Bord? Wie überleben wir hier drin? Und alles findet in diesem Raum, in diesem Kammerspiel statt. Und er hat gesagt, eigentlich habe ich mich dabei nicht an Science-Fiction orientiert oder eigentlich habe ich mich dabei nicht an irgendwelchen Stories aus dem Yoruba-Kulturkreis orientiert, sondern an Edgar Allan Poe, The Murders in the Rue Morgue. Und lustigerweise, an den hatte ich jetzt nicht gedacht, aber zwischendurch hatte ich mir nur als Notiz aufgeschrieben, so ein klassisches Whodunit, auch übrigens Locked Room, Mord im Orient Express, weil die bleiben ja beim Reisen auch stecken im Eis und dann wird dieser Fall gelöst und dann kann der Zug wieder weiterfahren. So ist es hier im Grunde auch. Du bist in einem Raumschiff, das bleibt quasi stecken an der Stelle, du musst es lösen und dann kann man im Zweifelsfall weiterfahren. Nicht, dass jetzt irgendwie alle Figuren, die da vorkommen würden, wie im Orient Express, schuld dran sind an dem Mord. Das ist es nicht, sonst würden wir zu viel verraten. Mehr Mystery ist aber schon. Es ist so ein bisschen was. Ja. Und das ist echt cool gemacht. Und was mir aufgefallen ist, Jochen, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich hatte das Gefühl, dass bei aller Technologie und bei allem sehr Arbeitslastigen, was da beschrieben wird, weil es geht darum, sozusagen ja ein Raumschiff am Laufen zu halten, was kaputt ist, Fehler hat, auseinanderbrechen könnte etc. Ne? Also The Brink wants to kill you ist der Satz, der immer kommt und The Brink ist quasi Space, oder ist der Begriff für den Weltraum. Das ist das eine, also dieser Arbeitsaspekt. Und das andere ist, dass es sehr viel darum geht, um Rituale und die Frage, wie wir mit Dingen umgehen, die für uns schwierig gewesen sind. Verlust, Menschen, die uns wichtig sind, Kontakt, wie man mit Menschen spricht, die man vielleicht lange nicht gesehen hat. Der eine Protagonist, muss man sagen, der Ermittler, dieser Rashid Finn, hat zum Beispiel eine Software-Mutter, die er hat, damit er Abschied von dieser Mutter nehmen kann, irgendwie, sowas zum Beispiel. Mhm. Also du hast sehr, sehr viel, es geht auch um immer die Frage, ist das, ne, bist du real, bist du ein Geist, etc. Also es gibt so viele verschiedene Ebenen, die so abgefragt werden in Kulturen, wie Kulturen mit Abschied umgehen, fand ich total interessant. Mhm.
Ja, es gibt ja auch dem Einsamkeit auch, ne, Einsamkeit in The Brink quasi,
auch, genau.
Spielt auch eine Rolle.
Ja.
Es gibt auch so eine Art außerirdische Lemba, werden sie genannt. Die kommen relativ früh vor und ich finde es total gut. Und das fand ich wirklich total gut literarisch umgesetzt, wie lange es dauert, bis immer, also es wird immer erwähnt und es dauert aber sehr lange, bis eigentlich klar wird, was das ist. Und bis das erklärt wird. Also es wird nicht so hingesetzt, sagt, ja, und dann gibt es die und die haben Tentakel oder sonst was, sondern es wird einfach erwähnt, wie nebenbei im Gespräch. Und heißt, und dann
casual, also, ne?
Ja, es ist, bin total stolperst und liest weiter und dann löst sich das so auf. Das fand ich
ging
gut.
Dir das auch so, dass du gedacht hast, so, habe ich das jetzt überlesen? Haben die das irgendwo erklärt gehabt? 2, 3 Seiten?
Aber weißt du was, das passiert mir meistens in den Büchern, mit denen ich später total zufrieden bin. Wenn ich so denke, oh, da hat er irgendwie, es wurde gerade was fallen gelassen, denke ich so, habe ich jetzt irgendwie gerade wieder so eine halbe Seite gepennt, weil ich ja irgendwas anderes gedacht habe, was einem halt tatsächlich mal passiert. Aber meistens passiert mir das bei den Büchern, die ich dann nicht so toll finde, dass ich wegpenne, sondern hier war es viel in einem natürlichen Gespräch, in einem Dialog und dann nimmt man das so mit, ja, also man wird so langsam da reingeführt in diese Welt. Ich finde, das ist auch eine Welt, die man halt total gut weiterführen könnte, ja, also ich weiß nicht, ob er es vorhat, aber das gefiel mir eigentlich so ganz gut. Da ist noch, kann man noch viel erzählen, aber es ist auch gut, wie es jetzt ist, abgeschlossen. Also ich war auch total zufrieden mit dem Ende. Ich habe, wo du
weißt
sagst...
Weißt du, was ich finde? Achso, nee, mach ruhig, ja. Sag ruhig.
Ja, also außer es hat direkt Bezug dazu, weil ich würde ganz kurz nochmal auf die KIs eingehen, was mir auch die mir von der Art, wie sie dort beschrieben wurden...
Sonst lass uns das danach machen. Dann lass mich kurz reingrätschen mit den Menschen noch, wenn wir da sind. Dann kannst du danach auf die KIs gehen. Weißt du, was mir auch aufgefallen ist, was ich total gut fand? Protagonisten und sozusagen, wer ist hier eigentlich in charge? behandelt wird in diesem Roman. Weil du hast diese junge Frau, die, das wird ja erzählt, erstmal nur erster Maat ist. Ja? Sozusagen die KI ist ja der Chef on board. KIs sind immer der Chef im Raumschiff. Und dann kommt sie. So, dann muss sie auf einmal, obwohl sie ganz neu in dem Business ist, muss sie auf einmal dieses Rätsel lösen. Dann kommt der Mann, ja, also der junge Mann von diesem Planeten, der als Detektiv sehr viel Erfahrung hat, wo man ja jetzt sagen würde, okay, die unerfahrene Kapitänin, jetzt kommt endlich der Typ, ne, so, das wäre das Klischee, und der Typ sagt ihr jetzt, wie so ein Ding geklärt wird. Tatsache ist aber, der hat keine Ahnung von Weltraum, der hat keine Ahnung von Raumschiff, und wie die beiden miteinander die Autorität verhandeln und sie dann immer sagt, pass mal auf, kann sein, dass du jetzt das alles lösen willst, aber wenn ich das nicht mache, was ich hier machen muss, dann sind wir hier nicht lange im Orbit oder wo auch immer wir sind, sondern dann stürzen wir bald ab. Ich muss jetzt meinen Shit machen und du schläfst jetzt mal 4 Stunden und dann gibt sie auf einmal wieder Befehle und dann schwappt das immer so hin und her, dass er wieder was sagt, was relevant ist und so.
Ja, stimmt,
und,
das ist interessant.
Dann kommt hier, ja, ne?
Er hat zwar
super geil, wie das verhandelt wird.
Er hat zwar die Ermittlungshoheit, ne? Aber er hat nicht die Hoheit auf dem Schiff. Ne? Und nee, da muss er Captain sich wieder unterordnen.
Und dann kommt, sowas, ja. Und dann kommt sozusagen noch eine alte Figur aus der Vergangenheit von ihr, die ja der Mentor sein könnte. Und dass du denkst, okay, jetzt kommt der Mentor, jetzt sagt der Mentor, wie es gemacht wird, aber auch der muss sich unterordnen und muss mit dem Team zusammenarbeiten.
Ja, interessanterweise also macht er das, was ein gut ausgebildeter Astronaut machen würde, und zwar sich der Befehlskette unterordnen und nicht die ganze Zeit Widersprüche, nur weil er der alte Sack ist. Und das finde ich interessant, dass es einfach mal sagen, warum, es kann ja auch so gehen, ja, also warum sollte man jetzt sozusagen diesen Menschen, da kommt der Alte, der hat die besseren Ideen und deswegen stehen die ganze Zeit Konflikte im Raum, warum sollte man es so schreiben, warum sollte man nicht jemanden schreiben, einen Charakter schreiben, der weiß, dass es eine Befehlskette gibt und dass man halt vielleicht die Hierarchie in dem Moment nicht hinterfragen sollte, wo jetzt nicht völlig was falsch liegt. Und sie macht das ja sehr souverän eigentlich, ja, in dieser total schwierigen Situation. Und ja, dann ordnet er sich unter und er macht das, was er besonders gut kann. Und das ist halt rauszugehen, um irgendwas zu reparieren. Das hat er immer schon gerne gemacht, ja. So, weißt du, das ist halt dieses, ja. Also das ist eigentlich total, das ist einfach total nett. Das ist also es ist jetzt nicht so Becky Chambers nett, aber es ist so, ja, man kann auch mal die Befehlsketten einhalten, ne? Weil das kennen wir ja gut genug, das hat sich bei Discovery ja immer total angenervt, ja, dass halt also ziemlich jede Sache, die in irgendwer in der Hierarchie entscheidet, so, ne, machen wir nicht. Habe ich eine bessere Idee.
Genau,
ja,
das
ich
tue nur
so, als ich das mache. Ja, genau, ja. Und das fand ich hier irgendwie immer so ganz angenehm, dass ich mich darüber nicht innerlich aufregen muss und dass man irgendwie auch denkt, okay, man kann auch zusammenarbeiten, auch wenn man verschiedene Ziele hat, ja, so.
Und das ist interessant, gut, dass das funktioniert. Es gibt ja immer diesen Zweifel, der im Hinblick auf jede Person geäußert wird. Zum Beispiel die ihn dahin schicken als Ermittler, geben ihm ja auch dieses Artificial, diesen Selvo, diesen Androiden mit und sagen dann so, der kennt die Protokolle, der wird schon auf ihn aufpassen, selbst wenn der Scheiße bauen will. Mhm. Ja, Selvo ist ja dabei. Das heißt, jeder wird die ganze Zeit in Frage gestellt von sich selber oder vom System, muss sich emanzipieren von diesem, dass man in Frage gestellt wird, dadurch natürlich total. Und das schafft er aber gleichzeitig für mehrere Protagonisten in einer sehr kleinen Umgebung. Normalerweise schaffst du das, wenn du eine Geschichte erzählst, nur für einen, der sich gegen das System durchsetzt, was repräsentiert wird durch verschiedene Figuren in so einer Geschichte. Hier schafft das jede Figur für sich, einen eigenen Abschluss zu finden. Und das fand ich sehr, sehr gut gelöst, muss ich dann so aus dem Rückblick sagen, weil währenddessen fällt dir das gar nicht so auf, aber irgendwann merkst du so, cool, wie du dich sozusagen emotional damit anfreundest, dass jeder so seine Schritte geht. Fand ich echt gut gemacht, muss ich zugestehen. Also fand ich echt prima.
Ja. Vielleicht eine Kleinigkeit noch. Also dadurch, dass KIs spielen natürlich eine Rolle, weil Schiffe und auch die Raumstationen und so haben immer eine große KI, die da ganz viel organisiert. Das ist
die
wahrscheinlich
KI
auch
macht keine Fehler.
Ja. Aber grundsätzlich ist das
schon. Ich deklamiere das in meinem Hintergrund kurz, ja.
Ja, aber ich halte das auch für nur, also mir ist es lieber, wenn wir KIs irgendwann haben, die halt große Raumschiffe haben, weil das bedeutet nicht nur, dass wir KIs haben, die große Raumschiffe steuern, sondern das bedeutet, dass wir Raumschiffe haben. So, den Satz wollte ich nur mal kurz gesagt haben. Egal, auf jeden Fall mag ich total gerne. Es gibt so, das ist, glaube ich, Tate Thompson und deswegen hat mir das insgesamt so gut gefallen. Es gibt so eine Szenerie, die sozusagen nochmal nachgespielt wird, nacherzählt, wie die Raumschiffe, die KIs, die Raumstation mit dem Raumschiff Ragtime sich unterhält. Also Lagos spricht mit Ragtime und dann wird so, ja, alles okay, alles nominell und wir sind jetzt gerade durch den Tunnel und durch und sowas. Und dann nach diesem Dialog der zwei KIs steht dann da, dass die Person, die sich das gerade angehört hat oder angeguckt hat, dass sie eigentlich weiß, dass es so halt überhaupt nicht stattgefunden hat und die Raumstation das nur für sie quasi dramatisch dargestellt hat, weil so verstehen Menschen das halt und AIs sprechen halt so gar nicht miteinander, ja. So, das fand ich so, das ja, ist so ja. einfach so total so, gut. So eine ganz, so ganz trockene Sache so da drunter gesetzt, so. Das ist, na, so war es natürlich nicht, aber für die Menschen haben die KIs das eben mal wieder so ein bisschen wie so zwei Schauspieler quasi nachgesprochen. Und also das mag ich irgendwie. Der hat irgendwie auch so einen trockenen Humor, den er da manchmal irgendwie reinbringt. Also es ist nicht irgendwie so Schenkelklopfer, sondern halt, es hat viel Humor, das Buch, aber halt den packt er irgendwie so in Nebensätze irgendwie. Also das hat mir auch tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Also für
es
mich.
Es gab ein Detail übrigens, ja, was bitte? Ich mir aufgeschrieben habe, was ich sehr, sehr nice fand. Nee, ich habe mir ein paar, aber wir wollen ja heute mal kompakter sein, deswegen sagen. Vielleicht noch ein, zwei Dinge. Nee, ich habe mir eine Sache aufgeschrieben, die fand ich ein cooles Detail. Und zwar schicken die Leute sich natürlich Messages, so wie früher auch. Du hast ja jetzt gerade Kommunikation schon erwähnt, deswegen fiel es mir ein. Mhm. Und es werden zwischendurch verschickt semi-autonomous Messages, also so teilautonome Messages, mit denen man sich unterhalten kann, die aber eigentlich die gleiche Nachricht haben, egal was du sagst. Und ich fand das insofern lustig, als das natürlich eine Nachricht ist, eine interaktive Nachricht, die aber von ihrer Meinung nicht abrückt, was eigentlich total diktatorisch ist. Das ist eine Nachricht, die sich mit dir fiktiverweise unterhält, aber eigentlich nur, um dir auf alle möglichen Arten und Weisen einzuprügeln, dass du eine blöde Sau bist und dass sie recht hat. Das fand ich also so krass.
Das ist eigentlich wie so ein fehlgelaufener Beziehungsstreit. Man redet so bisschen, miteinander, so aber jeder bleibt bei seiner Meinung.
Ja. Genau so. Und deswegen fand ich die Idee total, total schön.
Das ist eh, also da gehen wir jetzt nicht auf weitere Details ein, aber ich fand eh so die ganzen Kommunikationssachen und so, da hat er sich gute Gedanken gemacht, das mag ich sehr gerne. Es gibt auch so etwas, ich gehe jetzt einfach aus Zeitgründen jetzt nicht noch weiter darauf ein, aber ich fand auch so irgendwie, wie er halt Privacy und sowas in einer, sagen wir, einer Welt, in der es persönliche Interfaces gibt, die alles aufzeichnen, wie das verarbeitet wird, das fand ich auch sehr gut. Ist viel drin in dem Buch tatsächlich.
Super viel
drin. Und gleichzeitig ist es jetzt kein Riesenschinken. Ne? Das ist ein, was hat das? Ein bisschen was unter 400 Seiten, 390 irgendwas Seiten. Das lässt sich an einem verregneten Wochenende wunderbar durchlesen. Und genau, also
oder,
das...
Ja, sagen, vielleicht darf ich das ergänzen.
Ja.
Auch wenn die Sonne scheint.
Ja.
Auch wenn die Sonne scheint.
Genau.
Ja. Ist auch okay.
Die Sonne scheint immer.
Nee, wir hatten sehr, sehr viel Spaß. Die Sonne scheint immer. Stimmt, ja. Das wäre auch so ein Satz, der tatsächlich in dem Buch vorkommen könnte.
Das stimmt,
die Sonne scheint immer.
Ja,
ja. Das ist tatsächlich auf eine Art und Weise, kommt er auch vor, weil es geht um einen Dialog, wo jemand sagt, dass die dunkle Seite des Mondes gar nicht dunkel sei, weil man sei ja in Space und so.
Ja,
also genau solche Sätze kommen
tatsächlich
vor.
Wie sollte sie dunkel sein, ja.
Richtig. Also es ist sehr spannend. Wir haben jetzt auch genau nichts verraten. Es ist so ein bisschen das Setting und ihr wisst, dass spannende Figuren drin sind. Es geht um Macht, es geht um Terrorismus, es geht um ganz, ganz große Räder, die da gedreht werden. Lohnt sich auf jeden Fall, das zu lesen. Und lustig fand ich im Epilog, vielleicht können wir damit ja grob schließen, Jochen, ich fand es so schön, was er geschrieben hat, weil er natürlich auch nochmal reflektiert hat auf dieses Buch. Selbst hat er geschrieben, "Was I writing space opera?" Also ist das Space Opera, was er da geschrieben hat. "This is a conversation my editor, my agent, my cat and I had many times over the ensuing month. Current wisdom is that the book isn't space opera. Research, yeah, I did the reading, as they say. I can only conclude that space is weirder and more frightening than science fiction prepares you for." Also er sagt, es ist nicht Space Opera, aber er hat natürlich sehr, sehr viel recherchiert dafür. Und dann kommt noch ein schönes Star Trek-Anspielung. "Any mistakes or misinterpretations are mine. Blame me, because damn it, Jim, I'm a doctor, not an astrophysicist."
Das ist also ein sympathisches Nachwort ausmacht den, also macht ihn nochmal extra sympathisch. Ich wollte sagen noch, dass, also wir haben es jetzt auf Englisch gelesen und die Wahrscheinlichkeit ist aber hoch, dass es auf Deutsch übersetzt wird. Ehrlich, würde ich sagen. Wir können ja mal ein Auge drauf halten, weil der von Suhrkamp hier auch verlegt wird vom deutschen Verlag. Und dann können wir mal ein Auge drauf haben, wer es nicht auf Englisch lesen kann oder möchte, der kann sich große Hoffnungen machen, dass das auch auf Deutsch übersetzt wird.
Ja, Golconda hat ihn auch Rosewater mal rausgebracht in so einer Spezialausgabe. Ich weiß nicht genau, wo das dann erscheinen wird, aber werdet ihr sicherlich finden. Ansonsten, wenn ihr das Gefühl habt, oh, das ist ein Auto, der mich interessiert, die ganze Rosewater-Trilogie, die gibt es natürlich schon übersetzt auf Deutsch, dann kann man auch da anfangen, wenn ihr da nicht vorscheut. Ist auch eine Sci-Fi-Story, insofern, da seid ihr auch gut zu Hause. Aber dieser neue Tate Thompson auf jeden Fall ein Buch, wo wir sagen, Daumen hoch, hat uns Spaß gemacht, konnte man, finde ich, ist auch selten genug, Jochen, was man so gut weglesen kann, weil es so actionesk ist, auf der anderen Seite aber so viel mit sich rumträgt, was einem was bringt, was nicht nur Action ist.
Komischerweise hat Action und trotzdem Ruhe ausgestrahlt. Das fand ich ganz interessant.
Total. Phänomen. Ja. Ja, das war's für heute. Future Limited sagt, macht's gut. Jochen Dreyer und Max von Malotki sind raus. Ciao.
Ciao.